Audio Visionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Diese Folge ist entstanden im November 2025 im Rahmen der 18. Filmmusiktage Sachsen-Anhalt. Die Filmmusiktage sind eine Veranstaltung des International Academy of Media and Arts e.V. in Zusammenarbeit mit dem Land Sachsen-Anhalt unter der Schirmherrschaft von Rainer Robra, Staats- und Kulturminister. 2026 finden die Filmmusiktage zum 19. Mal statt, vom 31. Oktober bis 8. November. Das Gespräch mit dem Komponisten Lorenz Dangl führte Franziska Kollinger und betrachtete anhand ausgewählter Beispiele dessen Musik unter dem Brennglas. Lorenz Dangl schreibt Filmmusiken, Ballettmusiken und konzertante Werke. Er komponierte Musik zu Filmen wie Hell, Licke Pear, Ich und Kaminski, September 5 und Sterben. Seine Musik zu diesem Film wurde 2024 mit dem Deutschen Filmpreis für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Als Composer in Residence des Schweizer Musiktheater und Tanzfestivals Cultural Origin, das jährlich in Riom im Schweizer Kanton Graubünden stattfindet, komponierte er zudem Bühnenmusik, Vokalwerke und die Oper David in rätoromanischer Sprache. An der Bayerischen Staatsoper wurde 2021 sein abendfüllendes Ballett Schneesturm mit der Choreografie von Andrei Kajdanowski uraufgeführt. Im Juli 2024 erlebte sein Werk Fohn für großes Orchester und vier Blasmusikensembles seine Uraufführung mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Sir Simon Rattle. Die Freude an der Suche nach dem passenden musikalischen Zugang für seine Projekte, für die er auf eine große stilistische Bandbreite zurückgreifen kann, ist charakteristisch für sein Schaffen.
Herzlich willkommen, lieber Lorenz. Ich freue mich, heute mit dir über deine Musik ins Gespräch zu kommen. Wir wollen versuchen, dir und deinem kompositorischen Selbstverständnis näher zu kommen und einfach hörend erfahren, was du machst, wenn du Musik machst und wie du das machst. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Szene, die ich mit dir unter dem Brennglas betrachten möchte. Das ist eine Sequenz aus dem Film Ich und Kaminski von Wolfgang Becker, der auf dem gleichnamigen Buch von Daniel Kehlmann beruht und 2015 in die Kinos kam. Der Soundtrack zum Film ist nicht nur wegen der kongenialen musikalischen Parodie von Bob Dylans Subterranean Homesick Blues aus der Eröffnungssequenz der 67er Dylan-Doku Don't Look Back erwähnenswert. Anstelle der Dylan-Nummer, das kann ich für alle, die den Film nicht kennen, kurz sagen, ist die Szene unterlegt mit John Adams' Nummer The Chairman Dances aus seiner Oper Nixon in China, die übrigens auch wieder in der Deutschen Oper Berlin letztes Jahr gegeben wurde. Also nicht nur deswegen ist dieser Film sehenswert, sondern auch mit Blick auf die restliche Musik im Film und zum Film, die von dir stammt. Was haben wir da gehört? Wie ist die Szene entstanden?
Also das ist ja eigentlich eine relativ klassische Herangehensweise von der Dramaturgie her. Wir klammern eine große Szene, in der er in diesem Büro rumschnüffelt und natürlich für die Geschichte irgendwas vorantreibt. Die Musik klammert einfach diese ganze Strecke seines Schnüffelns. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen aus der Mitte des Films, aber da sind lauter Elemente drin, die vorher schon vorkommen, also diese ganzen Motorenelemente. Es gibt ein Instrument, das eine ganz große Rolle spielt, das jetzt hier nur so ein bisschen ab und zu mal reinkommt. Das ist ein Bandoneon, mit dem ich so hin und her geschnaubt habe. Es gibt eben diese Motoriken, es gibt aber gleichzeitig diese wahnsinnig überzuckerten Toppings sozusagen, also diese Melodien und Themen und so weiter. Und der ganze Film arbeitet stark mit Ironie und Zynismus und eigentlich macht es die Musik auch immer mit. Also das ist natürlich ja nicht so gemeint, dieses überkitschte Ende, in dem er da diesen Brief kopiert. Es ist so ein Sammelsurium an Elementen, die eben in dem Film alle so vorkommen, inklusive dieses Klavierthemas und so weiter.
Damit hast du eigentlich genau schon die Parameter rausgegriffen, die mich interessieren und weswegen ich die Szene ausgesucht habe. Was wir hier gehört haben, ist meiner Meinung nach ein Beispiel für die Manipulation filmischer Zeit durch Musik. Dem Ticken der Uhr geht voraus eine Fahrt mit dem Treppenlift ins oberste Stockwerk, die ich einfach schon sehr schön finde vom Visuellen her, die komplett ohne Musik, nicht ohne Sound, nicht ohne Geräusch, aber komplett ohne Musik auskommt. Und dann setzt mit dem Betreten des Raumes dieses Ticken der Uhr ein und markiert diese Schnüffeltour durchs Büro. Und tatsächlich greift die Musik aber auch, wenn man genau hinhört, dieses Ticken auf. Es ist natürlich eine Steigerung, die da in der Musik stattfindet. Wir kommen ja nicht irgendwie von jetzt auf gleich zu diesem hohen Streichersatz, der dann natürlich den Zuckerguss auch aufs Ende, auf dieses Kopieren des Briefes draufdrückt, sondern wir nähern uns dem einfach durch repetitive Einzeltöne an und du drehst die Melodie praktisch auf die Rhythmusebene, indem der Bass zunächst dieses Ticken der Uhr aufgreift und in einem rhythmischen Gegenmuster dazu interagiert. Verdichtet sich dieser treibende Charakter und erst dann kommen die Streicher rein und erst dann werden sie immer mehr. Und das setzt sich nicht nur auf Ebene der Lautstärke so fort, sondern eben auch in diesem rhythmischen Geschehen, in dieser Interaktion dieser verschiedenen Ebenen, die sich überlagern. Und deswegen fand ich diese Szene musikalisch besonders spannend, weil das meiner Meinung nach etwas ist, was ich zumindest in vielen deiner Kompositionen, in vielen Pattern gefunden habe, dass du einen ganz großen Fokus auf das rhythmische Fundament legst. Und erst von dort aus zur Klangfarbe gehst.
Eine Sache, die mir jetzt wieder klar wird, wenn ich sehe und höre, das ist ja immer so eine Frage, wenn man so eine Strecke hat und es ist irgendwie eigentlich klar, dass es eine Klimax sein soll und so weiter. Und dann fragt man sich immer, mit wie viel oder mit wie wenig komme ich über die Strecke drüber? Nicht als eine Not, aber doch als eine planerische Frage. Und
Herausforderung.
Und Herausforderung unter Umständen, absolut. Und man versucht dann immer so mit den einzelnen Elementen zu jonglieren und die so wieder rein und rauskommen zu lassen, damit das nicht irgendwie monoton wird. Und auf der anderen Seite will man nicht so viel Aufmerksamkeit erregen oder irgendwie so die ganze Zeit sich in den Vordergrund spielen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich gerne tue, ist so unmerklich eigentlich immer so ein bisschen die Sachen anders anordnen, um das Ding irgendwie so ein bisschen lebendig zu halten.
Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, für dieses Format so als Struktur anzudenken, ein Clip, eine Frage. Das wird total schief gehen, aber ich versuche das jetzt am Anfang noch einzuhalten mit Blick auf die Uhr und würde jetzt tatsächlich dann zur zweiten Szene schon übergehen. Und da haben wir eine völlig andere Erscheinungsform von Musik. Das ist tatsächlich auch wesentlich natürlich für den Bereich der Filmmusikkomposition, dass viele verschiedene Genres von Komponisten bedient werden und werden können. Und das führt mich zu dieser zweiten Szene, die ist aus dem Film Licht von 2017. Wir springen jetzt ins 18. Jahrhundert zurück nach Österreich zur blinden Pianistin Resi. Das ist ein gänzlich anderes musikalisches Tableau, was du hier bedient hast. Die Szene ist aber nicht nur musikalisch anders gestaltet, spielt nicht nur in einem anderen Genre, sondern ist auch bestimmt von dieser Improvisation. Die beiden improvisieren im Duett über diesen Kindervers. Kannst du mir erzählen, welche Rolle Improvisation bei deiner Arbeit spielt? Spielt sie überhaupt eine Rolle? Wie hast du dir diese Szene musikalisch erarbeitet?
Die ist natürlich komponiert als Improvisation. Man muss vielleicht kurz den Kontext noch geben. Der Film handelt von einer Komponistin, die es damals gab, in zweiter Hälfte 18. Jahrhundert. Die hieß Maria Theresa Paradies, war eine blinde Komponistin und Pianistin am Wiener Hof. Und in diesem Film wird sie zu einem quasi unseriösen Heiler geschickt, der ihre Blindheit kurieren soll, was nicht funktioniert, der aber auch selber sehr musikaffin ist. Sie spielt immer wieder Klavier, natürlich authentisch auf einem Hammerklavier. Die spielen natürlich ganz viel Kirnberger und Repertoire aus der Zeit, aber es gibt eben auch solche Szenen, wo sie dann selber mit diesen Motiven rumspielt. Da war meine Aufgabe, das irgendwie auszustatten. Und außerdem habe ich bei dem Film das komplette Music Coaching gemacht, was wahnsinnig spannend und sehr anspruchsvoll war, mit den SchauspielerInnen zu arbeiten und zu überlegen, wie man das mit den Handdoubles und so weiter macht. Das war für mich auch wahnsinnig spannend. Das ist der Kontext. Und diese Szene jetzt, das hast du schon erklärt, also es geht um dieses Kinderlied, das sie dann eben aufgreift. Und dann war natürlich immer die Frage, es sollte eben dieses Duett sein zwischen diesen beiden Personen. Natürlich streng genommen, wenn man jetzt eine blinde Pianistin an ein Hammerklavier setzt, wird sie nicht in der Lage sein, das so zu spielen. Aber ich glaube, der Fokus lag wirklich auf dem Dialog zwischen den beiden. Darum geht es, dass sie sich über diese Musik annähern. Und so bin ich das auch angegangen. Und natürlich stilistisch ist das der Versuch, die Musik von damals zu imitieren und so eine Dialogsituation herzustellen. In meiner Arbeit sonst Improvisation spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ich würde gar nicht so sehr sagen Improvisation mit Tönen, sondern Improvisation zum Beispiel bei der Suche nach Klang oder nach Instrumenten oder sowas. Heutzutage wird es immer aktueller, dass man irgendwie nach neuen Klängen sucht. Das tun wir alle. Insofern würde ich sagen, da liegt, glaube ich, das Improvisationselement in meiner Arbeit am ehesten.
Da hast du mir den Ball gerade ganz geschickt zugespielt. Der Grund, warum ich die Szene ausgewählt habe, ist nämlich die Tatsache, dass sie sehr gut den Parameter Raum in Szene setzt. Und genau diese Dialogizität, dieses Spiel zwischen den beiden Protagonisten, bildet sich über den Klang ab. Wenn man den Film nicht gesehen hat und jetzt nur diese kurze Szene hat, auf die man sich natürlich auch inhaltlich einlässt, entgeht es einem vielleicht, aber es ist tatsächlich auch von der auditiven Wahrnehmung her sehr austariert. Man hört in den Raum rein, man merkt, wenn David Striso spielt oder wenn eben unsere Pianistin Resi loslegt und interagiert praktisch mit den MusikerInnen, die sie ja in dem Film mimen, mit. Man geht mit in diesen Prozess des Musizierens und das wird eben durch den Klang, der im Raum ausgedeutet wird, gesteigert.
Ich glaube, das hängt aber auch vor allem zusammen damit, dass wir zwei verschiedene Instrumente haben. Also wären es beides Cembali gewesen, wäre es deutlich schwieriger geworden. Vielleicht dazu noch ganz kurz, das haben wir produziert mit einer ganz tollen Cembalistin und tatsächlich natürlich im Vorhinein im Studio aufgenommen. Es gibt auch Szenen, wo sie übt und immer wieder so Abbrüche hat. Und das wurde sozusagen alles inklusive des Abbrechens und des Wiederansetzens und Wütendseins haben wir alles vorher im Studio produziert und dann am Set zum Teil auch mit in ihr abgespielt. Aber ich glaube, diese Räumlichkeit, da haben wir die glückliche Entscheidung getroffen, das mit zwei Instrumenten zu machen. Und dann kann man es in der Mischung auch gut kontrollieren.
Und auch die Pausen ganz gezielt einsetzen. Also dieses genau. Innehalten, dieses Verharren, bevor auf den Duettpartner reagiert wird. Filmische Zeit ist anders als das, was wir jetzt hier als tickenden Uhrzeiger im Blick haben. Das muss man trainieren, damit das dann tatsächlich im Endeffekt sich so im Filmbild und in der Interaktion mit dem Auditiven einfach ergibt. Jetzt schauen wir uns aber eine Szene an, die aus dem Film Rosenthal stammt. Im Zentrum des Films steht Rosenthals Lebensgeschichte als jüdischer Holocaust-Überlebender in der Nachkriegs-BRD der 1970er Jahre. Also genau die Zeit, wo er auch mit Dalli Dalli natürlich reüssiert hat, wo er wirklich auch eine bekannte Persönlichkeit des TV-Lebens war und wo die BRD aber 25 Jahre nach Kriegsende noch andere Formen der Zeitlichkeit mit Blick auf die historischen Ereignisse 33 bis 45, auf den Nationalsozialismus und den Faschismus hatte. Wir schauen jetzt eine Szene an, die die beiden Erzählebenen des Films, also NS-Zeit auf der einen Seite und filmische Gegenwart der 70er Jahre, miteinander verzahnt. Das ist eine Szene, die vordergründig jetzt nicht klangvoll ist, aber so viel Klang beinhaltet. Da wäre ich froh, wenn du uns kurz erklären könntest, was du da gemacht hast.
Also auf eine Weise dachte ich gerade, das ist relativ typisch für mich, weil ich mich gerne irgendwo im Hintergrund aufhalte. Also zuallererst muss ich sagen, diese Musik habe ich zusammen gemacht mit Fabian Zeitler, ein ganz toller Kollege von mir. Also es geht darum, dass der Rosenthal seine Jubiläumssendung von Dalli Dalli genau am gleichen Abend hat wie 40 Jahre Reichspogromnacht. Und die jüdische Community erwartet natürlich, dass er da präsent ist. Das war eine große Feierlichkeit im Kölner Dom. Er verhandelt mit dem ZDF und kommt da nicht raus aus seiner Sendung. Und das setzt ihn wahnsinnig unter Druck. Und wir hatten überlegt, dass wir das Innenleben von ihm uns greifen als musikalische Welt für uns. Und das mit diesen komischen, wie so Reißnägel fallenden, unrhythmischen Elementen, die sind zum Teil so in Klaviersaiten, irgendwelche Effekte auf den Streichinstrumenten und so weiter. Also so ein sowas nicht Greifbares, aber so eine Nervosität, die so präsent ist eigentlich bei ihm die ganze Zeit. Dass wir damit arbeiten in der Jetztzeit, also in den 70er Jahren. Und das ist total konsequent gemacht. Es passiert da eigentlich nichts anderes. Das ist jetzt quasi schon die ausgearbeitete Version, weil das ist fast am Ende des Films. Davor ist es wirklich nur dieses Gepratzel und Geklapper. Und die Rückblenden aus der Nazi-Zeit, die haben wir relativ klassisch eben mit so Synth-Elementen und so weiter vertont. Das hat ziemlich schön funktioniert, weil man eben im Film relativ viel hin und her springt. Ich war eigentlich immer überrascht, wie präsent die Musik sein kann, obwohl man sie eben nicht wirklich greifen kann und immer das Gefühl hat, man hört eigentlich nicht alles davon. Aber durch dieses Drüberstreuen über viel Dialog natürlich auch in dem Film, ist die Musik trotzdem da oder tut zumindest das, was sie tun soll, nämlich eigentlich diese Nervosität so hochhalten. Auch diese innere Nervosität. Er steht eigentlich unter diesem immensen Druck die ganze Zeit, diesem moralischen Druck auch, diese Frage, ob er das überhaupt machen kann an diesem Abend, so eine blöde BRD-Unterhaltungsshow zu machen.
Dieser Fokus aufs Perkussive, den merkt man besonders da, wo er nicht da ist. In diesem Einspieler von der Rede von Helmut Schmidt, also dieses Fragment, was wir da über diesen Bildschirm sehen, da ist dieses Wabern und Ticken, diese Geräuschkulisse nicht da. Da wird sie komplett rausgenommen und deswegen fällt sie einem danach natürlich auch umso mehr auf, mal davon abgesehen, dass sie auch deutlich lauter ist. Aber tatsächlich ist das, finde ich, so einer der Schlüsselpunkte, der Kippmomente dieser Szene, wo man feststellt, der Puls der Szene ist ein sehr schneller. Und wenn man sich auf den Puls der Szene konzentriert, werden auch die Streichertremoli und teilweise waren es auch Pizzicati rhythmisch strukturiert. Die Geräuschebene greift auf die Klangebene über.
Interessanterweise könnte man da über Puls reden, denn mit Puls verbinde ich eigentlich erstmal was Metrisches, ja. Ne? Also was Regelmäßiges. Und ich glaube, das, was unsere Musik hier macht, ist eben, dass sie es eigentlich noch ein bisschen zuspitzt, dadurch, dass man es nicht greifen kann metrisch. Man kommt nicht, so wie in der Nummer vorher von Ich und Kaminski, man kommt nicht in den Groove rein, sondern es hat eine viel unangenehmere Note.
Natürlich auch durch das Geräuschhafte nochmal. Genau, ne? Also ja. Das ist da ja ganz, ganz explizit. Dieses Geräuschhafte, was man in dieser Szene so schön sieht, welche Möglichkeiten der Klangbearbeitung und Verarbeitung nutzt du?
Ich glaube, dass im Moment einfach eine Sehnsucht entstanden ist, neue Klänge zu finden. Und das ist etwas, was ich mit Sicherheit auch tue. Und ich bin ein ziemlich analoger Mensch. Also ich weiß nicht, welche meiner Suppenschüsseln noch nicht irgendwie zum Einsatz gekommen ist oder sonst was, was bei mir wirklich auf meinem Schreibtisch rumliegt oder in der Wohnung rumliegt. Irgendwelche Sprungfedern oder Türen von Metallschränken. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich immer machen werde und an der ich auch immer Spaß habe. Ich kann mich erinnern, bei dem Film Tides, bei der Filmmusik, habe ich tatsächlich Gasflaschen und sonstiges in mein Studio gehängt und am Schluss war ich wie in so einem Wald aus Müll, der irgendwie von oben von der Decke runterhing und ich habe überall irgendwo draufgeklopft. Ich würde sagen, wenn, dann gehe ich da oft auf die Suche. Jetzt in letzter Zeit habe ich mehr auch so ein Audio-Processing für mich entdeckt, aber da bin ich wirklich wie so ein blindes Huhn, das mit irgendwelchen Plugins versucht, echte Klänge irgendwie zu verfremden und so. Ist trotzdem wahnsinnig spannend. Ich habe immer das Gefühl, wenn die Quelle echt ist, also analog aufgenommen und so weiter, dann spürt man, selbst wenn man es verfremdet, noch die Qualität im Klang.
Diese Repetition von Einzeltönen, also das Wiederholen von Tönen und von demselben Ton vor allem, das ist etwas, was in Filmmusik einfach auch sehr gerne und sehr viel eingesetzt wird, einfach um ein zeitliches Strukturparameter zu haben. Etwas, was man Szenen, wie wir gesehen haben, unterlegen kann als Klangfläche, etwas, was man als Puls nutzen kann. Das Problem ist, wenn man diese Töne digital komplett erzeugt, sie ja immer genau gleich klingen. Und das ist etwas, was wir hören, dass sie immer gleich klingen. Und was bei uns diesen Klangcharakter, diese Facetten des Klangs, du hast es als Klangqualität gerade beschrieben, zunichte macht, was uns stört erstmal. Was ich bei dir festgestellt habe, vielleicht liegt es auch daran, dass du auch ausgebildeter Kontrabassist bist, dass man auch sehr oft hört, wie ein Instrument angespielt ist. Also ob und wann sich der Finger auf die Saite legt. Wenn man Musik hört, fällt einem das erstmal nicht auf. Aber wenn man im Vergleich dazu Musik hört, die eben diese analogen Quellen und diese Praxis des Musikmachens nicht berücksichtigt, dann fällt es einem auf, dass da was fehlt. Dass da die Luft fehlt bei den Bläsern, das Luftholen. Oder dass das Anlegen der Finger auf die Saiten fehlt. Und das fand ich jetzt an diesem Rosenthal-Clip auch besonders schön, dass die Streicher beispielsweise auch sich so rough angehört haben, dass da sehr viel Raum mit drin ist, sehr viel Luft mit drin ist und die Facetten des Klangs gut rausholen.
Ich finde es interessant, diese Frage, wie man dahin kommt. Mhm. Ich glaube, es gibt dann immer mehrere Wege zum gleichen Ziel, wenn die Kollegen vorher sagen, sie lösen das eben über eine Kontrolle der Modulation von den einzelnen Klängen, dann ist es das gleiche Bedürfnis auf eine Weise. Ich wäre dann derjenige, der halt 2 Stunden lang da sitzt und das so aufnimmt und dann nochmal 2 Stunden, um es zu editieren. Das Bedürfnis ist das gleiche, nämlich eine gewisse Form von Unperfektion zu haben, dass es sich nicht immer gleich anhört, dass es lebendig bleibt und so. Das hat sich schon sehr geändert, finde ich. Da war man in den 90er Jahren noch ein bisschen schmerzfreier.
In einigen Beziehungen, ja.
In einigen Dingen.
Der letzte Filmausschnitt, den wir mitgebracht haben, ist aus dem 2024 erschienenen Film Sterben. Und für die Musik hast du dann auch den Deutschen Filmpreis für Filmmusik bekommen. Lass uns die Probenszene anschauen, die auf so vielen Ebenen all das eigentlich miteinander verwebt, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Und was meiner Meinung nach filmisches Arbeiten mit Klang insbesondere auszeichnet. Zwei Jahre vor Sterben ist ja ein anderer großer Film in die Kinos gekommen, der insbesondere die Praxis des Musikmachens in den Vordergrund stellt. Ich habe sofort an Tar von Todd Field aus dem Jahr 2022 mit der Musik von Hildur Guttner dort hier gedacht, die übrigens dir nicht ganz unähnlich ihre Filmmusiken oftmals ausgehend von ihrem Instrument entwickelt, vom Cello, und dem Klang und seinen Facetten eben viel Raum gibt. Was sind deiner Meinung nach die spezifischen Herausforderungen beim Darstellen des Musizierens im Film?
Also der Film handelt ja von der Familie dieses Dirigenten, gespielt von Lars Eidinger. Er arbeitet mit diesem Jugendorchester an einer Uraufführung von dem Komponisten, der von Robert Gwisdek gespielt wird. Und dieses Musikstück, das sie proben, das quasi Robert Gwisdek geschrieben hat im Film, das durchläuft entlang seiner Krise, die er hat als Mensch, verschiedene Stadien im Laufe dieses Films. Das ist die einzige Musik, die im Film vorkommt, diese Orchestermusik. Und das heißt, wir haben verschiedene Musikszenen, die verschiedene Stadien dieses Musikstücks schreiben. Und jetzt war meine Aufgabe, erstmal überhaupt dieses Musikstück zu schreiben. Wir wollten eine Musik haben, die sperrig ist und die unfreundlich ist und irgendwie auf eine Weise, so wie es dann die Kommentare vom Orchester auch zum Teil sagen, wo man das Gefühl hat, warum sollen wir das spielen? Das Problem ist nur, wenn man versucht, die klassische Musikszene in einem Film darzustellen, dann kann ich nicht von der tatsächlichen Situation ausgehen, die wir heute im klassischen Musikbetrieb haben, was zum Beispiel neue Musik angeht, weil das ist ja nicht neue Musik, das ist klassisch, also das ist klassische Moderne vielleicht, wenn es hochkommt. Die meiste Zeit meiner Arbeit ging damit drauf, dass ich mit dem Regisseur Matthias Glasner sehr hart diskutiert habe über Stilistik. Und das war ein Riesenthema, weil ich gesagt habe, also du kannst nicht einen zeitgenössischen Komponisten darstellen und der soll ein zeitgenössisches Stück schreiben und es klingt aber wie ein kranker Stravinsky oder so. Mhm. Und er hat gesagt, ich muss aber emotional die Leute berühren, ich muss die Leute erreichen, die den Film sehen. Also für ihn war das Wichtige, dass das emotional rüberkommt, was er eigentlich erzählen wollte. Und das hat dazu geführt, dass ich sicherlich am Schluss keine zeitgenössische Musik geschrieben habe, obwohl ich das sehr gerne getan hätte. Meine ersten Entwürfe waren, also zeitgenössisch insofern, als dass ich noch lebe, waren
gegenwärtig.
Genau. Aber das war ihm einfach zu modern. Aber jede dieser Musikstellen im Film hatte wirklich auch eine dramaturgische Funktion. In diesem Fall tatsächlich dieses Proben, was nicht funktioniert und das Orchester kriegt es nicht hin. Und übrigens auch, was sehr wichtig ist, man hört auch, dass es, obwohl es ja eine etwas komplexere Musik ist, aber man hört, dass sie es auch nicht gut spielen. Also man hört, dass es nicht zusammen ist und so weiter. Und das war ein super spannender Prozess, sich zu fragen, wie können wir das überhaupt herstellen? Und da hat wiederum der Regisseur eine Tür aufgestoßen, nämlich, dass er gesagt hat, er will diese Musiken live am Set aufnehmen. Also da ist nichts im Studio vorproduziert, sondern alle diese Musiken sind am Set gedreht. Was für die Produktion heißt, dass man mindestens doppelt so viel Drehzeit braucht, weil es natürlich irrsinnig aufwendig ist. Aber was den Vorteil hat später, dass man im Schnitt einfach überall hinschneiden kann, absolut authentisch, du siehst, was du hörst. Und das war natürlich ein Riesengeschenk.
Ich würde gerne noch mit dir auf einen Aspekt zu sprechen kommen, und zwar deine Behandlung von Stimme.
Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren vermehrt mit Stimmen gearbeitet. Das hat unterschiedliche Gründe, aber was an der Stimme natürlich so toll ist, ist, dass es im Prinzip das archaischste Instrument ist, das wir haben. Und Stimme plus Text ist natürlich eigentlich schon wieder eine Kulturleistung. Aber es gibt eben davor ein riesiges Feld von Klangmöglichkeiten, die mit der Stimme erzeugt werden können, das gerade eben in diesem Unbewussten, in dem wir uns mit der Filmmusik auch aufhalten, super spannend ist. Ich habe vor 4 Jahren bei dem Film Tides ja auch mit Chorelementen gearbeitet und habe auch da wieder eine Chorsession gebucht und einfach ein kleines Buch an Patterns und Effekten und alles Mögliche, wirklich wie so ein Baukasten eigentlich aufgenommen und habe dann später mich aus dem bedient. Und das ist ein Schatz, an dem bediene ich mich heute noch manchmal irgendwo. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten einen Body-Horror-Film vertont und da war das wunderbar, weil ich diese ganzen dissonanten, mikrotonalen Clusterklänge von diesen Choraufnahmen sehr gut verwenden konnte.
Gutes Schlusswort, weil wir eigentlich wieder am Anfang des Tages angekommen sind, bei Betsche und Erdmann mit ihrem Katalog an musikalischen Pattern, Mustern, Formeln, die dann eben für die Stummfilmmusik eingesetzt wurden. Aber das passt ganz gut, dass du diesen Werkzeugkasten neu bespielst, immer wieder durch Klänge anreicherst. Ja, vielen Dank, Lorenz, für die spannenden Einblicke, dafür, dass du mit uns über deine Arbeit gesprochen hast. Danke.